NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. April 1241. Die Schlacht bei Liegnitz.
In diesem Jahr hörten wir von einer tödlichen Niederlage des Christenvolkes. Vom Auftauchen der Tartaren, von deren Grausamkeit uns die Ohren klingen und unsere Herzen erzittern. Dieses Volk brach, wie man sagt, aus den äußersten Gebieten Skythiens auf, unterwarf sich die Reiche Russlands, drang in diesem Jahr in Polen ein, das es zum größten Teil verwüstete, beraubte und brandschatzte, dessen Bewohner es vertrieb oder tötete. Das Volk wütete grausam gegen alle, schonte keinen Stand noch Religion.
Innerhalb weniger Wochen gelangte die dramatische Nachricht von der Vernichtung der polnisch-deutschen Streitmacht in Schlesien bis an den Rhein. Im Denken der Zeit bedrohten die Mongolen nicht nur Europa, sondern das christliche Abendland insgesamt. Wie alle zeitgenössischen europäischen Quellen nennt auch der Chronist der Benediktinerabtei St. Pantaleon in Köln die Mongolen immer
Tartaren.
Es gibt ein wichtiges nomadisches Mongolvolk aus Ostasien, das mit dabei war, das Tata heißt, also ohne das R. Dieses Tata wird dann ganz schnell mit dem griechischen Wort Tartaros in Verbindung gebracht. Sie kommen also aus der Hölle.
Herzog Heinrich von Schlesien aber trat ihnen entgegen und wurde trotz großer Tapferkeit geschlagen. Dabei wurden viele tüchtige Kämpfer ausgelöscht und das Haupt des Herzogs wurde abgeschnitten und von den Tartaren weggetragen.
Die Schlacht bei Liegnitz am 9. April 1241 ist nur eine von vielen Etappen des Mongolensturms im 13. Jahrhundert in Asien und Europa. Der gipfelte in der Eroberung von Bagdad 1258, als die Erben des berühmten Genghis Khan das alte arabische Kalifat beseitigten. Die Schlacht in Schlesien ist die einzige des Mongolensturms, die auf deutschem Boden stattfand. Sie entfaltete daher hierzulande eine große Wirkung.
Nach allem, was wir wissen, sind die Mongolen aufgebrochen, um die Welt zu erobern. In diesem Falle scheint es so zu sein, dass Genghis Khan eine ganz besondere Sendung verspürt hat, dass er auserwählt ist.
Professor Felicitas Schmieder ist Historikerin an der Fernuniversität Hagen.
Offensichtlich hat man bereits in den 1220er Jahren die ersten Nachrichten bekommen. Das heißt also fast 20 Jahre bevor die Mongolen wirklich dann bis nach Schlesien und nach Ungarn vorgedrungen sind. Und auch bevor Kiew erobert worden ist, weil es dann in der Steppe nördlich von Kaspischem und Schwarzen Meer die ersten Siege der Mongolen gab.
Den katholischen Fürsten und Geistlichen im Westen Europas war es nicht unrecht, dass dort hinten weit im Osten slawische Völker, orthodoxe, aus ihrer Sicht abtrünnige Christen, in großer Zahl von den Mongolen niedergemacht wurden. Doch als immer mehr Gerüchte und spärliche Informationen über die Tartaren nach Europa gelangten, wurden Kundschafter ausgesandt.
Es wird von mehreren Zeugen glaubwürdig versichert, dass die Tartaren Tag und Nacht beraten, wie sie das christliche Ungarn besiegen und einnehmen können. Sie sollen auch den Vorsatz gefasst haben, Rom und die Länder jenseits von Rom zu erobern.
Anfang 1238 kehrte der Dominikanermönch Julianus aus dem russischen Wolgagebiet zurück und berichtete sogleich an den päpstlichen Legaten in Ungarn. Er hatte sich anscheinend nur knapp vor den anrückenden Mongolen retten können.
Als ich und meine Gefährten nun sahen, dass das Land von den Tartaren besetzt und unzugänglich war, kehrten wir nach Ungarn zurück. Da sich im Übrigen eine solche Geißel Gottes auch den Söhnen der Kirche, der Braut Christi, nähert, sollten Eure Heiligkeit sorgfältig überlegen, was zu unternehmen ist.
Der Dominikaner Julianus übermittelte auch einen Brief des mongolischen Großkhans, der darin den König von Ungarn, Bela IV., aufforderte, sich zu unterwerfen. Doch die Ritter in Ungarn, Polen und Schlesien fühlten sich stark und gewappnet, ein Heer von Barbaren aus dem fernen Zentralasien schon besiegen zu können, sollten sie sich tatsächlich so weit nach Westen wagen. Die mongolischen Horden, angeführt von den Söhnen und Enkeln Genghis Khans, kamen schnell. Sie eroberten Kiew, brannten Krakau nieder und standen schließlich bei Breslau an der Oder. Anfang April 1241 fielen die Mongolen in Schlesien ein.
Europa war sehr stark in unterschiedlichste Fürstenkönigtümer aufgeteilt, die grundsätzlich alle gegeneinander gearbeitet haben zur Mehrung der eigenen Macht. Die haben weder damit gerechnet, dass eine große Macht kommt, gegen die sie sich möglicherweise doch dann besser vereinigt hätten, noch waren sie darin geübt.
Die Appelle Herzog Heinrichs von Schlesien kamen zu spät. Zwar schickten Böhmen und Österreich Kämpfer, unterstützt von Ordensrittern, doch weitere Hilfe zur Verteidigung des Abendlandes stellte sich nicht ein. Papst Gregor IX. Und Kaiser Friedrich II. Waren fern in Italien mit ihrer eigenen langjährigen Fehde beschäftigt. Am 9. April 1241 kam es bei Liegnitz, 60 Kilometer westlich von Breslau, zur offenen Schlacht. Tausende schwer gepanzerte Ritter mit Lanzen und Schwertern, nur für den Nahkampf gerüstet, sahen sich einer Übermacht von beweglichen Reitersoldaten mit Pfeil und Bogen gegenüber. Die Kriegsführung der Mongolen war den Rittern völlig unbekannt.
Die sind auf sie zugeritten, haben ihre Pfeile abgeschossen und sind wieder geflüchtet. Scheinbar geflüchtet. Und offensichtlich war das so antrainiert, dass wenn Ritter sehen, dass ihre Gegner fliehen, dann setzen sie hinterher, und zwar ungeordnet. Dann löst sich die Schlachtreihe auf, die Ritter reiten schnell hinter den Fliehenden her, dann drehen sich diese Fliehenden um, umkreisen dieses in Auflösung begriffene Ritterheer, und was dann passiert, kann man sich vorstellen.
Von der Schlacht bei Liegnitz gibt es keine Augenzeugenberichte, doch ist die immer gleiche Taktik der Mongolen von vielen anderen militärischen Konfrontationen bekannt. Eine Hauptquelle ist der Bericht des Franziskanerpaters Johannes de Plano Carpini.
Wenn ihre Feinde sie in diesen Hinterhalt verfolgen, umringen sie sie und verletzen und töten sie. Wenn aber einmal Feinde tapfer kämpfen, öffnen die Tartaren ihnen eine Gasse, damit sie fliehen können. Und sobald sie beginnen zu fliehen und sich voneinander zu trennen, verfolgen die Tartaren sie und bringen dann viele mehr auf der Flucht um, als sie im Kampf hätten töten können.
Herzog Heinrich fiel. Die polnisch-deutsche Streitmacht wurde von den Mongolen vollständig niedergemetzelt. Das Gleiche passierte zwei Tage später in Ungarn. Dort besiegte eine zweite mongolische Armee das Heer des Königs Bela.
Menschen töten, fremde Länder überfallen, fremdes Eigentum rauben auf jedwede unrechte Weise, Huren, fremden Menschen Gewalt antun, gegen Verbote und Vorschriften Gottes handeln. Das alles gilt ihnen nicht als Sünde.
Die vollständige Vernichtung der ruhmreichen christlichen Ritterstreitmacht verbreitete Angst und Schrecken in Europa. Und genau das bezweckten die Mongolen. Sie waren Meister der psychologischen Kriegsführung. Sie brandschatzten Dörfer und Äcker, brachten die Menschen um, Männer, Frauen, Kinder, ohne Unterschied. In der Schlacht trieben sie Dorfbewohner als menschliche Schutzschilde vor sich her. Die Mongolen setzten systematisch Terror als Kriegswaffe ein. Und sie hatten großen Erfolg damit. Angstfantasien und Darstellungen von Kannibalismus, Massenvergewaltigungen und ungezügelter Tötungslust finden sich in zahlreichen zeitgenössischen Berichten.
Von den Leichen ihrer Opfer, welche die Anführer wie Brot verzehrten, ließen sie den Geiern nur noch die bloßen Knochen. Alte und hässliche Frauen gaben sie den Menschenfressern zur täglichen Nahrung. Doch die Wohlgestalteten fraßen sie nicht, sondern erstickten sie in unablässigem Beischlaf, ohne auf ihr Schreien und Jammern zu achten.
Die Furcht vor den Mongolen verbreitete sich wie eine Epidemie in ganz Europa. Felicitas Schmieder?
Wir wissen, dass zum Beispiel die Fischer vor der englischen Küste sich nicht mehr getraut haben, auf Heringsfang auf die Nordsee zu fahren, weil sie einfach Angst hatten. Diese Angst dürfte eher nicht mit konkreten Befürchtungen zu tun haben, sondern mit der Tatsache, dass man sich dieses nicht anders hat erklären können, als dass, ja, sagen wir mal vorsichtig, Gottes Strafe auf die Christen niedergegangen ist, dass es sich möglicherweise um das Ende der Welt handelt, dass der jüngste Tag bevorsteht.
Die Mongolen stießen jedoch nicht weiter nach Westeuropa vor. Warum, weiß man nicht genau. Möglicherweise waren die dunklen deutschen Mittelgebirge für Reiternomaden, die offene Steppen bevorzugen, kein lohnenswertes Ziel. Die Mongolen verschwanden, Schlesien erholte sich, die Kolonisierung des Landes mit deutschen Bauern ging weiter. Schon bald nach der Schlacht wurde am Ort des Geschehens ein Benediktinerkloster gestiftet, das noch heute besteht.
Hedwig, die schlesische Herzogin und Mutter Hannes II., ist die Tante der heiligen Elisabeth von Thüringen und stammt aus einer Adelsfamilie, die in ganz Europa vernetzt ist. Hedwig ist es im Grunde genommen, die jetzt versucht, dafür zu sorgen, ein Märtyrergedenken für ihren Sohn aufzubauen. Da gibt es ein wunderbares Grabmal deswegen, weil Rittergrabmäler damals eigentlich normalerweise kleine Hündchen oder kleine Löwen zu Füßen der Toten, der gefallenen, verstorbenen Ritter zeigen. Und in diesem Fall ist ein kleiner Mongole dort abgebildet.
Der Nachhall der Schlacht ist bis heute nicht verstummt. Der Umstand, dass der Mongolensturm Richtung Westen in Liegnitz zum Stillstand kam, machte es möglich, die Demütigung in eine Heldengeschichte zu verkehren. Die Vorstellung, dass der tapfere Herzog Heinrich mit seinen Rittern die Mongolen verjagt hat, hält sich bis heute, auch wenn die Schlesier deren Rückzug, nach allem, was wir wissen, in keiner Weise beeinflusst hatten. Das mittelhochdeutsche Wort für Schlachtfeld ist Wahlstatt. Unter diesem Begriff ging die Schlacht bei Liegnitz von 1241 in das schlesisch-deutsche Gedächtnis ein.
Er ist prominent vor allem in der Erinnerung bestimmter deutschstämmiger Schlesier. Ganz besonders erinnert wird er von den sogenannten Vettern von Wahlstatt. Das sind die bis heute existierenden Angehörigen von 7 schlesischen Niederadelsgeschlechtern, die sich erinnern, dass ihre Vorfahren bei der Schlacht von Wahlstatt gekämpft haben.
So schreibt Alexander Freiherr von Strachwitz auf der Internetseite seines Familienverbandes.
Der Überlieferung nach sollen am Jahrestage der Schlacht von Wahlstatt die von ihren Wunden geheilten Streiter aus den Geschlechtern Nostitz, Prittwitz, Seidlitz, Strachwitz und Zedlitz, die alle in der Schlacht einen hohen Blutzoll geleistet hatten, zusammengekommen sein, um für den letzten männlichen Nachkommen der Familie Rothkirch die Vormundschaft zu übernehmen. Von der Familie Rothkirch waren in Wahlstatt alle waffenfähigen Männer gefallen.
Für diese Geschichte gibt es zwar keine historischen Belege, doch mag ein wahrer Kern darin stecken. Bis heute gibt es Zusammentreffen der Vettern von Wahlstatt, der Nachfahren jener schlesischen Adelsfamilien. Zuletzt 2006 am Ort des Geschehens selbst, in Wahlstatt bei Liegnitz, polnisch Legnitzkie Polle, Liegnitzer Feld. Bis heute wird der Mythos von der siegreichen Niederlage gepflegt. Auf der Webseite der Familie von Seidlitz heißt es:
Die Mongolen drangen nach dieser Schlacht nicht mehr weiter in Europa vor, sondern traten den Rückzug an. Heinrich II. Hatte also einen großen Sieg errungen und Europa gerettet. Eine Tat von welthistorischer Bedeutung.
Felicitas Schmieder von der Fernuniversität Hagen.
Es würde, glaube ich, kein ernstlicher Historiker heute sich hinstellen und sagen, mit der Schlacht von Liegnitz ist das Abendland gerettet worden. Aber man kann es natürlich wunderbar machen.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an die Schlacht bei Liegnitz, die heute vor 775 Jahren stattfand. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.